SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Uli Kunz. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen und frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Vielleicht können wir damit direkt einsteigen. Als Meeresforscher und Forschungstaucher, gibt es so einen Ort unter Wasser, wo Sie jetzt zu Beginn des Jahres gerne wären?
Oh, überall unter Wasser. Bei mir ist es ja so, dass ich keine wirkliche Bucketlist habe und die ich abarbeiten muss. Ich finde es unter Wasser eigentlich überall schön. Ich hatte es einmal geschafft, tatsächlich mit meinem besten Kumpel vor, ist sicher schon 20 Jahre her, in Kiel ins neue Jahr zu tauchen, unter dem Eis, was sich da im Hafen gebildet hat. Das war sehr kalt, sehr kurzer Tauchgang, aber trotzdem wunderschön.
Sie sind ja häufig in den kalten Regionen. Man denkt ja oft beim Tauchen, ach ja, das klingt dann alles so nach Urlaub und sehr paradiesisch. Die Welt sieht dann aber ganz anders aus. Vielleicht bleiben wir gerade noch so beim neuen Jahr, weil Sie ja auch ganz viele Tiere manchmal begleiten, die auf Wanderungen sind. Gibt es da so etwas, so besondere Momente jetzt auch im Tierreich unter Wasser zu Beginn des Jahres?
Auf jeden Fall, weil jetzt, was gerade passiert vor der norwegischen Küste, sind riesige Mengen an Orcas, die dort Heringe fressen. Und die kommen eben nicht in der Zeit im Sommer, wo wir sie eigentlich dort wünschen, weil die Sichtweiten manchmal ganz okay sind und vor allem die Temperaturen warm sind, sondern die ziehen immer so Ende Oktober, Anfang November in die Polarnacht nach Norwegen, weil dort auch der Hering lebt. Und da schlagen sie sich den Bauch voll. Und es geht dann weiter in der dunklen Jahreszeit. Jetzt ist ja 24 Stunden dunkel da oben Richtung Tromsø. Und dann geht es weiter bis in den so Januar, Februar. Und dann ziehen sie langsam wieder in die warmen Gebiete, weil die Heringe dann auch wieder in den Süden ziehen. Aber das könnte man jetzt direkt dort vor Ort beobachten.
Ganz besonderes Ereignis. Wie oft waren Sie dabei?
Ich glaube 3-mal oder 4-mal. Ich müsste nochmal nachzählen. Es vermischt sich so ein bisschen, weil das waren wahnsinnig anstrengende Tauchgänge beziehungsweise sehr, sehr umfangreiche Expeditionen, weil man halt jeden Tag immer wieder ins kalte Wasser reinspringen muss. Man hat zwar nur so 2 bis 3 Stunden Tageslicht, aber die versucht man natürlich gut auszunutzen. Immer wieder ins Wasser reinzuspringen, wenn die Orcas vorbeiziehen, um zu hoffen, dass sie irgendwann direkt auf uns zuschwimmen. Und das hat nur vielleicht in einem von 50 Fällen geklappt. Aber die anderen 49 muss man eben mitnehmen und sich den Hintern abfrieren, damit einmal dieser Moment da ist.
Das ist ja wirklich dieses Ding in der Naturfotografie. Sie müssen ein sehr geduldiger Mensch sein. Das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal.
Das bin ich auf jeden Fall.
Und wenn wir gerade noch mal bei den Orcas bleiben und bei den Heringen, wenn Sie dort runtergehen und warten, wann gibt es diesen perfekten Moment? Sie haben gerade gesagt, einmal ist es Ihnen gelungen.
Das kann man vorher nie abschätzen. Bei uns war es tatsächlich so, oder bei mir, dass ich 4 Wochen lang gearbeitet habe und es hat nie wirklich geklappt. Und dann an einem Tag, wo ich mit einem kleinen Segelboot draußen war, sind wir eigentlich schon auf dem Rückweg gewesen, sind um die Ecke gebogen und in einem Fjord war plötzlich das Wasser am Kochen. Da waren vielleicht 50 Orcas, 10 Buckelwale und wahrscheinlich 50 Millionen Heringe dabei, sich gegenseitig aufzufressen. Also die Wale fressen die Heringe auf. Und es war schon fast zu dunkel, um überhaupt noch Aufnahmen zu machen. Aber ich bin sofort reingesprungen und hatte dann noch so eine Dreiviertelstunde wirklich in diesem kochenden, tobenden Wasser, was absolut fantastisch war.
Wie nah können Sie daran? Weil man hat ja auch dann den Eindruck, ich störe hier gerade ein Naturereignis, oder? Wie geht's Ihnen dabei?
Das Tolle ist, an so einer Stelle, wo wirklich die Natur tobt und wo das wilde Leben sich vor einem entfaltet, da kann man gar nichts stören, weil diese Tiere so massig sind, so vielfältig und so groß, dass man die überhaupt nicht wirklich beeinflussen kann. Und das Tolle an dieser Stelle war, dass die Tiere mich umgeben haben. Das heißt, der Heringsschwarm kam plötzlich auf mich raufgeschwommen. Ich habe von einer Sekunde auf die andere wirklich nur noch einen halben Meter weit gesehen. Und dann haben die Orcas angefangen, den Schwarm zu zerteilen, die Heringe aufzufressen. Die Buckelwale sind unter mir vorbeigeschossen. Das war ein Erlebnis, das mir heute noch die Tränen in die Augen treibt, weil das einfach so toll war und ich wirklich so glücklich war, einmal das mit eigenen Augen zu sehen.
Haben Sie da noch Gelegenheit, etwas zu denken oder ist das nur noch Gucken und reine Faszination?
Viele denken immer, ich müsste Todesangst gehabt haben, aber ich weiß, dass diese Tiere wirklich nur die Heringe fressen und es gibt in der freien Wildbahn keine Attacke von Orcas auf Menschen. Die einzige größte Gefahr war vermutlich die Buckelwalfamilie, die dort unter mir durchgezogen ist, weil die einfach mit geöffnetem Maul in so einen Schwarm hineinziehen und dann einfach Tausende von Heringen runterschlucken. Und es gab durchaus schon Fälle, wo die einen Taucher mal aus dem Weg gestoßen haben. Und wenn dann halt so ein 20-Tonner ankommt, das könnte durchaus mal für schwere Verletzungen führen. Aber es ist nicht passiert. Und ich hatte einfach nur ein sehr glückliches Gefühl in meinem Bauch und war am Ende, als ich rausgekommen bin, wirklich am Schwitzen, weil ich so gepaddelt bin, um den Tieren hinterher zu schwimmen.
Sie schreiben so schön, Ihr Büro ist das Meer. Und als Forschungstaucher und Fotograf sind Sie in den Weltmeeren unterwegs. Jeder hat ja mal klein angefangen. Wo sind Sie das erste Mal tauchen gewesen?
So richtig tauchen mit Flasche im Korker Baggersee. Ich komme ja ursprünglich aus Baden-Württemberg und war da im Tauchclub. Und das war mein erster Blick wirklich unter mit einer Tauchflasche in, nicht ins Meer, aber in einen Süßwassersee. Aber so den ersten Blick, an den ich mich erinnern kann, das war im Bodensee, als mein Vater mir einfach mal einen Schnorchel und eine kleine Tauchmaske gegeben hat. Und ich dann in dieses Süßgewässer schauen konnte, wo man aber nicht so richtig weit blicken kann. Aber das hat gereicht, um mich mir der Faszination zu die der Faszination. Sie wissen
es
Bescheid.
Es hat Sie fasziniert. Genau. Das Foto gibt's auch bei Ihnen im Buch. Leidenschaft Ozean. Da sieht man Sie als Zehnjährigen, wie Sie da schon und beschreiben sich als Forschungstaucher, wie Sie in den Bodensee gestiegen sind. Haben Sie denn tatsächlich gleich diese besondere Faszination gespürt?
Ich glaube, da war ich noch nicht Forschungstaucher, sondern eher, ich habe die Hosen voll Taucher, weil ich ziemlich schnell schreiend wieder aus dem Wasser rausgelaufen bin und so Panik hatte vor diesen grünen Wasserpflanzen, die da überall im Bodensee gewachsen sind und vor allen Dingen vor einem Hecht, der aus dem Wasser auf mich zugeschossen kam. Aber danach war die Faszination ungebrochen und ich habe dann eben weiter viele Bücher gelesen über die Unterwasserwelt und irgendwann war klar, ich muss irgendwie Meeresbiologe und Taucher werden. Und das habe ich dann gemacht.
Dafür sind Sie dann nach Kiel gegangen, dort studiert. Und dieser Weg, der war dann so vorgezeichnet. Haben Sie sich damals schon in den großen Weltmeeren gesehen? Also das passiert ja so alles nach und nach.
Der Weg ist, glaube ich, bis heute nicht vorgezeichnet und ich weiß auch nicht, wo ich in 10 Jahren stehen werde. Ich bin einfach nur meiner Leidenschaft gefolgt, deswegen heißt das Buch auch Leidenschaft Ozean. Ich wusste, ich will diese Tiere unter Wasser kennenlernen, ich wusste, ich will diese Erfahrung machen, wie es in den Ozeanen ist. Und dann kam natürlich die Fotografie, die Videografie dazu, dann kam eben auch der Meeresschutz in immer größerem Maße dazu. Jetzt arbeiten wir für große Naturschutzorganisationen, weil man einfach, wenn man diesen Weg geht, feststellt, dass es nicht nur darum geht, einfach schöne Bilder aufzunehmen, sondern wirklich diese Geschichte der Ozeane zu erzählen und vor allen Dingen auch den Menschen zu zeigen, auf was es in Zukunft ankommt.
Das mit den schönen Bildern unter Wasser ist ja auch gar nicht so einfach. Also da hat man dann Dunkelheit, Schwebeteilchen, fehlenden Kontrast, Kälte und Schlamm. Also man kann sich durchaus bessere Bedingungen vorstellen. Warum reizt Sie genau das?
Das Schöne an der Unterwasserfotografie ist nach wie vor, dass man sein Motiv in der unmittelbaren Umgebung suchen muss. Das Problem oder Problem, den Luxus hat man an der Oberfläche teilweise nicht, weil man mit langen Teleobjektiven Tieren hinterher fotografieren muss, über mehrere Kilometer immer entdecken muss, wo es was zu sehen gibt. Das fehlt unter Wasser. Das heißt, um mich herum muss ich dieses Motiv suchen. Aber das Schöne ist, der Überraschungsmoment ist immer auf meiner Seite. Denn es kann jederzeit in egal welchem Meer was absolut Gigantisches passieren. Ein großer Walhai auf mich zukommen, große Fischschwärme in mir vorbeiziehen oder ein Algenwald sich vor mir auftun. Und diese Überraschung, das finde ich einfach das Spannende an der Unterwasserfotografie. Dass man immer flexibel sein muss, offen für das, was sich einem unter Wasser bietet.
Wir haben schon gehört, Sie müssen geduldig sein. Welche Eigenschaften brauchen Sie noch als Unterwasserfotograf?
Ich glaube, so eine gewisse Ruhe und Flexibilität, was die Arbeit angeht, das kann nie schaden, weil wir schleppen immer sehr, sehr viel Ausrüstung durch die Gegend. Da geht immer irgendwas schief, gerade in der Unterwasserfotografie. Es funktioniert nie alles so wie über Wasser. Und vor allen Dingen, man muss auch seinen eigenen Körper sehr unter Kontrolle haben. Das heißt, man muss einfach tauchen können. Das ist, glaube ich, der wichtigste Rat, den man jedem geben kann, wenn man unter Wasser die Kamera verwenden will. Man sollte erstmal gesund tauchen können und sich nicht überschätzen. Und dann kann man auch gute Bilder machen.
Und mit den guten Bildern gehen Sie dann auf Tour, halten Vorträge. Einer lautet zum Beispiel Schleimaal, Eishai, Höhlenwurm, das unheimliche Leben der Meerestiere. Also der Schleimaal ist mir bisher noch unbekannt. Was fasziniert Sie so sehr an ihm?
Ich liebe Außenseiter im Tierreich. Und deswegen der Eishai und der Höhlenwurm sind genauso Außenseiter, weil die meisten Menschen sie nicht kennen. Es sind einfach Tiere, die in Lebensräumen leben, die selten Besuch bekommen, die vielleicht klein sind, eine krasse Farbe haben oder eben auch einfach eine Fressweise haben, die uns als sehr unangenehm vielleicht vorkommt.
Zum Beispiel das auf den Schleimaal zu? Wie frisst der?
Absolut. Der Schleimaal frisst Totes. Das ist ein Aasfresser, so wie die Hyäne. Nur während bei den Hyänen immer die Kameras klicken und die Leute in Safari fahren, gibt es wenige Menschen, die den Schleimaal besuchen. In einem Fjord in Norwegen zum Beispiel, wo ein Freund von mir den gefunden hat und ich so begeistert war, dass ich den einmal mit eigenen Augen sehen kann, der normalerweise in der Tiefsee lebt.
Die Geier der Meere.
Die Geier der Meere, die fressen alles, was da unten ankommt an Aas und halten damit das ganze Leben aufrecht.
Ist ja durchaus eine wichtige Aufgabe. Was macht sie noch so sympathisch für Sie?
Also sympathisch macht sie für mich einfach ihre Lebensweise, weil sie so unfassbar sich am Boden entlang schlängeln, sofort riechen, wenn irgendwas Totes auf den Boden kommt und dann tatsächlich einfach nur ihrem Job nachgehen. Und das sieht man eigentlich in unserer heutigen Zeit sehr, sehr selten. Dieses wilde Leben, was sich vor einem entfaltet. Deswegen ist der Schleimaal einer meiner Lieblingsfische.
Dann kommen wir mal zum Eishai. Was macht den so besonders?
Der Eishai ist vermutlich das Wirbeltier mit der längsten Lebensspanne auf unserem Planeten. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass er ungefähr 400 Jahre alt wird, vielleicht sogar länger. Und ich habe selber mal Dreharbeiten begleiten dürfen, um dieses Tier zu sehen in Grönland unter dem Eis bei minus 2 Grad Wassertemperatur. Und was da an die Oberfläche kommt, ist ein riesiger Hai, 4-5 Meter, so groß wie ein weißer Hai, der sich aber so langsam bewegt wie eine Nacktschnecke vielleicht und deswegen auch vielleicht zu alt wird. Also ein unglaubliches Tier mit Fähigkeiten, die wir Menschen überhaupt nicht verstehen. Der lebt in der Tiefsee, riecht vermutlich sehr, sehr gut und kann dann eben auch tote Tiere finden oder sich auch eben an Robben ranschleichen und die dann im richtigen Moment ganz langsam festhalten.
Das heißt, sie werden auf jeden Fall als Taucher immer schneller als der Eishai, sie müssen gar keine Angst haben.
Das weiß man bis heute nicht so ganz genau. Das gibt nämlich durchaus Berichte von Inuits, also von der grönländischen Bevölkerung, die teilweise Eishaie bei sehr schnellen Bewegungen gesehen haben. Auch im flachen Wasser, wenn die zum Beispiel Wale flensen, also Wale töten und dann ausnehmen am Ufer, dann riechen die Eishaie das, kommen direkt ans Ufer und fressen wohl auch durchaus schneller. Aber das, was ich gesehen habe, waren sehr, sehr bedächtige Bewegungen und das Tier ist irgendwann wieder in der Tiefe verschwunden.
Kommt vielleicht drauf an, wie hungrig der Eishai gerade ist.
Ich glaube, wenn man 500 Jahre alt werden kann, dann spielt Hunger keine wichtige Rolle mehr.
Komm mal zum Höhlenwurm. Würde ich den überhaupt erkennen?
Nee, den muss man auch tatsächlich erstmal sehen. Der Höhlenwurm ist gar kein Wurm, sondern eigentlich ein Krebstier, was in wassergefüllten Meereshöhlen lebt. Ich habe ihn gesehen auf den Bahamas, wo wir für Terra X gedreht haben. Und wir mussten sehr, sehr lange immer in die Ecken schauen, immer in die Wassersäule, bis wir dieses Tier gesehen haben, weil es gerade mal so ein Zentimeter groß ist, im Endeffekt aussieht wie ein kleiner Tausendfüßler, aber eine völlig andere Gruppe an Tieren ist. Und der ist so verrückt und so anders, dass er seine eigene Tiergruppe bekommen hat und wurde eben gerade erst mal vor, ich glaube, mittlerweile 30 Jahren entdeckt. Und seitdem hat man den nur an 3 Stellen auf der Erde überhaupt nachweisen können.
Sie wollen als Botschafter natürlich den Schutz der Meere fördern. Wenn Sie jetzt über diese Tiere einen Vortrag halten und anschließend mit dem Publikum sprechen, woran merken Sie, dass es Ihnen gelungen?
Das ist bei jungen Menschen sehr, sehr gut nachzuvollziehen. Ich halte ja auch viele Vorträge an Schulen und wenn ich den Schleimaal bringe und da die ersten Bilder zeige, wie so eine Horde an Schleimaalen so einen Dorsch auseinanderreißen und zerfetzen und von innen auffressen, dann wenden sich natürlich die ersten Schüler und Schülerinnen ab und sagen, oh Gott, ist das ekelhaft, Uli. Aber nach 3-4 Minuten ist die Begeisterung auf meiner Seite und die Kinder wollen nichts anderes mehr haben. Die wollen diese Außenseiter im Tierreich sehen, weil wir werden überschüttet von Bildern von Walen und von großen Robben. Sind tolle Tiere, keine Frage. Aber diese kleinen Nerds im Tierreich, die erwecken immer wieder große Sympathie.
Ja, und Sie haben über Ihre Leidenschaft Ozean geschrieben. Schon das Coverbild zieht einen direkt in die Tiefe. Vielleicht können Sie es mal beschreiben, wo Sie das aufgenommen haben.
Das Bild habe ich aufgenommen in Grönland, an der Ostküste, in Wassertemperatur von minus 2 Grad Celsius. Also kälter wird es auf der ganzen Welt eigentlich nicht mehr so richtig. Das war unter dem Eis oder zwischen Eisbergen, weil wir da im Winter da waren. Im Sommer gibt es natürlich große Eisberge, die da in der Gegend rumflottieren, aber im Winter kann man wirklich unter dem Eis tauchen. Und man sieht da 2 Taucher, ganz klein in der Mitte und rechts und links sind halt so Wände an gewaltigen Eisbergen, die sich in eine Tiefe von 30 oder 40 Meter runterziehen. Das war bei der Suche nach dem Eishai, den haben wir bei dem Tauchgang zwar nicht gefunden, aber dafür dieses Motiv, für was ich auch noch sehr dankbar bin.
Wie lange können Sie bei minus 2 Grad Wassertemperatur im Wasser bleiben?
Wir haben ja Trockentauchanzüge an. Das heißt, man kann so vielleicht eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Das waren, glaube ich, die längsten Tauchgänge, die wir da gemacht haben. Dann wird es auch irgendwann kalt. Der Körper bleibt zwar warm, aber die Hände sind meistens das Problem und die Lippen. Und man merkt es nicht so richtig, aber die Lippen werden dann irgendwann taub und irgendwann kann man seinen Automaten, also so heißt das Ding, was man im Mund hat, nicht mehr so richtig im Mund halten und dann wird es irgendwann ein bisschen unangenehm und gefährlich und dann sollte man wieder eine heiße Schokolade trinken.
Wie viele Fotos haben Sie denn von dieser Situation gemacht, um dieses eine Perfekte dann zu haben?
Das waren gar nicht so viele tatsächlich, weil manchmal, und das ist das Schöne auch an der Fotografie, man drückt manchmal auf den Auslöser oder man sieht vor einem eine Szene und weiß, das ist genau das, wonach ich jetzt gerade die letzte Stunde gesucht habe. Und dann drückt man vielleicht 1-2 Mal drauf und dann hat sich die Situation auch schon wieder verändert, weil die Taucher vielleicht an eine andere Stelle geraten sind und dann das Motiv sozusagen nicht mehr vorhanden war.
Früher hatten sie 36 Schuss, jetzt geht es im Grunde unendlich durch die digitale Fotografie. Was hat sich da alles verändert? Ist das jetzt ein Paradies im Vergleich zu früher?
Ich glaube, die Unterwasserfotografie, der hat es natürlich einen großen Schub gegeben, dass man jetzt einfach unendlich viele Fotos machen kann. Aber nach wie vor gilt immer, wenn man eine gute Idee hat, die man umsetzen kann, wenn man ein Bild gestalten kann, dann braucht man auch nicht 1000 Aufnahmen, sondern dann macht man 2, 3 oder 4, um die Belichtung zu kontrollieren oder die Blitze einzustellen. Und dann sollte man hoffentlich ein gutes Bild im Kasten haben. Und das hat mich tatsächlich die analoge Fotografie gelehrt. Ich habe ja angefangen in der Unterwasserfotografie mit 36 Bildern. Und beim 37. Bild kam dann meistens der Walhai oder irgendeine Szene, die ich dann nicht mehr einfangen konnte. Aber das war wirklich ein gutes Training.
Tolles Bild hat uns gerade aus Karlsruhe Andrea Neher geschickt und nämlich von einem Stör im Baggersee unter Grombach aufgenommen vergangene Woche.
Schön.
Ist das jetzt gerade wirklich auch eine gute Zeit? Weil das ist super klar, dieses Bild sieht irre gut aus.
Ja.
Also kann man im Winter gerade gut fotografieren?
Im Winter sind meistens die Sichtweiten gut, weil dann eben diese Nährstoffblüten, diese Algenblüten nicht existieren, sodass das Wasser häufig klar ist. Das hat aber hier in den Süßwassergewässern teilweise noch andere Faktoren, die ich jetzt noch nicht ganz genau kenne, weil ich schon lange nicht mehr so im Süßwasser unterwegs bin. Aber ich bin mir sicher, dass man im Winter auch hier wunderbare Tauchgänge machen kann, um auch die Landschaft da unter Wasser zu genießen. Ich war vor einem Dreivierteljahr wieder in meinem Heimatgewässer rund um Kehl unterwegs mit den Mitgliedern von meinem damaligen Tauchclub. Das waren tolle Tauchgänge, weil ich da auch einen großen Wels zum Beispiel gesehen habe, den irgendwie keiner in diesem See wirklich gekannt hat. Und das macht mir Spaß, dann eben auch an solchen, ja, vermeintlich langweiligen Tauchplätzen abzutauchen und immer wieder was Überraschendes zu entdecken.
Uli Kunz in SWR1, Leute, Platzangst dürfen Sie nicht haben, wenn ich mir die Bilder bei Ihnen vom Höhlentauchen anschaue.
Nee, das sollte man nicht haben. Aber das merkt man ziemlich schnell, wenn man den ersten Höhlentauchgang macht, ob man das weitermachen will oder nicht. Und ich weiß noch, meinen ersten Höhlentauchgang in Mexiko, da habe ich die Ausbildung gemacht. Ich habe 10 Sekunden reingeschaut und wusste, so schnell bringt mich hier niemand mehr aus der Höhle raus. Ich wollte immer nur weiter rein und musste mich aber noch ein bisschen gedulden, bis die Ausbildung vorbei war.
Können Sie uns mal mitnehmen? Was haben Sie da so Faszinierendes gesehen?
Es sind natürlich ganz unterschiedliche Lebensräume zum offenen Ozean. Es gibt ganz wenige angepasste Tiere, die dort überhaupt leben können. Pflanzen gibt es überhaupt nicht, weil natürlich es kein Licht ist, es ist stockdunkel. Aber das Spannende, was ich gesehen habe, sind einfach geologische Formationen der absoluten Extraklasse. Also das sind Höhlen in Mexiko, die in der Zeit entstanden sind, als der Meeresspiegel niedriger war. Das heißt, es sind Tropfsteinhöhlen. Riesige, teilweise 5 Meter lange Säulen, die da im Wasser stehen, teilweise die Decke mit dem Boden verbinden. Tropfsteine an der Decke und am Boden und dazwischen noch, und das war die Spezialität in Mexiko, archäologische Funde der höchsten Klasse. Also Skelette, die teilweise seit 10.000, 11.000 Jahren dort drin liegen und immer noch extrem gut erhalten sind.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie tauchen und stoßen dann auf, ich glaube, es war im Grunde ein Massengrab, 125 Schädel sehen Sie dann plötzlich vor sich?
Das war hochspannend. Das war während unserer Arbeit bei einem Forschungsprojekt zusammen mit den mexikanischen Archäologen, die unser Kumpel Florian Huber geleitet hat, als Unterwasserarchäologe. Und ich war eben dort der Kameramann und der Fotograf. Aber das sind ganz besondere Momente, weil man einfach weiß, sowas sieht man 1-2 Mal auf der Welt und ich bin jetzt gerade an so einer Stelle. Und was einem da durch den Kopf geht, ist einfach, wie sind diese Menschen da hineingekommen? Es ist natürlich klar, dass sie von oben hineingefallen oder hineingeworfen wurden. Wir vermuten, dass es ein Friedhof ist, weil die Menschen offensichtlich eher älteren Datums waren, also nicht nur von der Zeit, vom Zeitalter her, sondern eben auch vom Alter. Und die Maya ja offensichtlich eher jüngere Menschen geopfert haben, sodass man halt denkt, dass es ein Friedhof gewesen ist.
Das ist ja im Grunde eine archäologische Stätte, die Sie dort besucht haben. Mhm. Wie gehen Sie davor? Da kann man ja auch nichts berühren auf dem Boden, oder?
Das ist das Spannende daran. Man muss tatsächlich sehr, sehr gut tauchen können und darf nicht auf dem Boden sich irgendwie abstützen. Also vielleicht mit einem Finger, mit so einer Ecke deines Zeigefingers. Aber sobald man sich da niederkniet oder mit den Flossen bewegt, würde man viele Sachen zerstören oder eben auch aufwirbeln. Aber das haben wir in unserer Ausbildung oder in der Vorbereitung einfach so trainiert, dass wir wirklich über den Sachen schweben können. Und so habe ich im Endeffekt auch meine Fotos machen müssen, dass ich den Blitz ab und zu mal irgendwo hingelegt habe, da wo keine Knochen liegen. Das musste ich tun. Aber wir haben uns ganz, ganz selten überhaupt irgendwo abgelassen, wo wirklich dann ein freies Feld war.
Wie geht denn so eine Forschung weiter? Werden einzelne Knochenteile mitgenommen, um das dann vielleicht dann noch genauer zu analysieren? Sie haben eben das Alter genannt. Wie geht man da um?
Der Unterwasserarchäologe Florian Huber, mit dem wir gearbeitet haben, der hat eine Probe entnommen von so einem Schädel und hat es dann daheim in Kiel in einem ganz speziellen Labor untersuchen lassen und hat dann eben herausgefunden, wie alt diese Knochen überhaupt in der Zenote sind. Und das waren enorme Zahlen, also 1800, 1900 Jahre alt. Und die liegen dort so gut erhalten, als wären sie gerade vor ein paar Monaten oder Jahren dort hineingefallen. Und das ist das Besondere an diesen Höhlen in Mexiko.
Wie ist das denn eigentlich? Gibt es da auch eine Konkurrenz unter Forschern? Sind da andere Forschungsteams auch noch unterwegs?
Da waren vor allen Dingen die mexikanischen Forscher noch unterwegs, aber mit denen haben wir zusammengearbeitet. Das ist schon so ein bisschen gefühlsmäßig ein Wespennest, weil da viele Menschen eben auch dann vielleicht Anspruch darauf erheben, die Knochen zuerst gefunden zu haben. Dann gibt es wieder andere Knochen, die an eine andere Stelle geräumt werden. Also da gab es durchaus viele Gerüchte und viele Geschichten, die nicht so schön waren. Aber wir haben wunderbar mit denen zusammengearbeitet in den ersten 2 Jahren. Es hat gut geklappt.
Sie sagen, in den ersten 2 Jahren hat es gut geklappt. Die Forschungsarbeit dauerte 4 Jahre. Das heißt, der Kampf begann dann nach 2 Jahren.
Der Kampf begann so nach 2 Jahren. Genau, es war nicht wirklich ein Kampf. Aber im Endeffekt haben wir einen anderen Schwerpunkt gelegt und haben dann im 4. Jahr auch einen Kinofilm gedreht, also einen Dreharbeiten dort gemacht, sodass wir gar nicht mehr die Zeit hatten, um wirklich wissenschaftlich zu arbeiten.
Es kommen Mails ins Studio rein, zum Beispiel aus Iffezheim von Clotilde Laubel. Und die kennt ihre Filme, ist sehr beeindruckt von ihrer Arbeit und fragt, wie lange dauert denn in der Regel so eine Produktion zu einem Thema? Vielleicht können wir das gerade an der Produktion mit Mexiko erklären.
Sehr spannende Frage. Es hängt natürlich immer ab, für wen das gemacht wird. Also ich arbeite ja auch so als Moderator für Terra X. Da sind es teilweise über mehrere Monate geplante Produktionen, weil es viele verschiedene Reisen sind. Die Drehreise in Mexiko, das ist jetzt schon, ich glaube, 9 oder 10 Jahre her, die hat im Endeffekt 20 Drehtage gedauert. Ich glaube, 20 waren es. Und natürlich die Vorbereitung noch. Wir waren ja davor schon 3 Jahre dort in Mexiko und haben dort gearbeitet und haben die Erfahrung gesammelt, sodass wir dann auch dem Drehteam gut sagen konnten, welche Bilder wir wo bekommen, sodass die Zeit dann wieder ein bisschen komprimiert werden konnte.
Wie gehen Sie dann mit Ihrer Arbeit vor? Denn schreiben Sie das alles auf, wenn Sie anschließend Vorträge halten, das Publikum darüber begeistern wollen? Wie machen Sie das?
Wie ich Vorträge halte oder wie ich generell solche...
Wenn Sie dann diese Erkenntnisse, die Sie dort gewinnen, Sie sammeln dann die Fotos, haben die vielleicht in einer großen Box dann und halten dann Ihre Show anschließend und suchen die und die Fotos gleich schon für den Vortrag raus.
So kann man das wahrscheinlich sehen, genau. Je nachdem, was ich für Vorträge halte, entweder für Universitäten oder für Festivals oder eben auch für Schulen, mache ich natürlich ganz unterschiedliche Themen zu meinem Hauptschwerpunkt. Aber die Fotos habe ich gut im Kopf und danach kann ich die Geschichte erzählen, weil ich natürlich schon bei der Produktion weiß, welche Fotos ich auf jeden Fall machen kann und machen soll, damit ich diese Geschichte gut erzählen kann.
Das heißt, Sie haben vorher schon so eine Art Drehbuch geschrieben, so klingt es gerade.
Das Drehbuch hatten wir für den Kinofilm geschrieben, auf jeden Fall. Da wussten wir ungefähr, welche Bilder wir machen können, in welcher Höhle. Aber wenn wir eine neue Produktion machen, wenn wir mit wilden Tieren arbeiten, dann habe ich kein wirkliches Drehbuch, weil ich weiß zwar, dass es das Tier sein könnte und sein wird, aber was ich dann für Bilder bekomme, welches Verhalten ich tatsächlich unter Wasser sehen kann, das liegt immer noch im Ermessen des Tieres und das ist das Schöne daran.
Die Überraschung ist auf jeden Fall immer mit dabei. Bei Thunfisch, da denken wir häufig an riesige Netze, in denen sich Schildkröten, Delfine oder auch Haie verheddern. Sie waren bei einer ganz anderen Fangmethode auf den Malediven mit dabei. Vielleicht können Sie die mal kurz erklären.
Ich war auf den Malediven und habe dort Fischer kennengelernt, die mir erzählt haben, wie sie ihren Thunfisch aus dem Wasser holen. Und zwar nicht nur für ihre eigene Nutzung, sondern eben auch für den industriellen Fischfang, der natürlich dann eben wieder bei uns irgendwann in den Regalen landet. Aber ich finde es immer so spannend, wenn ich an solche Orte komme und den Locals zuschauen kann bei der Arbeit, weil wir einfach von der Landwirtschaft, von der Fischerei, aber auch von der Fleischverarbeitung immer so weit entfernt sind, dass wir am Ende nur noch dieses feine Filet im Regal sehen. Und ich habe die gefragt, ob sie mich mitnehmen und das haben sie tatsächlich getan für 4 Tage. Und die holen den Thunfisch raus nur mit einer Angel, aber ohne Köder. Denn also der Köder ist vorhanden, aber das sind kleine Fische, die aus dem Korallenriff gesammelt werden mit einer anderen Methode und dann als Lebendköder ins Wasser geworfen werden. Und dann beißt der Fisch irgendwann in den silbernen Haken, weil er den natürlich nicht mehr unterscheiden kann, von dem kleinen silbernen Fisch. Und dann wird er mit einem Ruck aus dem Wasser rausgerissen. Das macht nicht nur ein Fischer, sondern eben 20 am Heck des Schiffes.
Sie beschreiben das als eine ganz traditionelle Fangmethode und trotzdem hat sie inzwischen auch einen Haken. Welchen?
Leider hat natürlich jede traditionelle Fangmethode irgendwann einen Haken, weil einfach zu viel aus dem Wasser geholt wird. Und bei denen ist es so, auf den Malediven ist es so, dass die eigentliche Fangmethode keinen Beifang produziert. Das heißt, es gibt keine großen Schildkröten oder Haie, die sich in irgendwelchen riesigen Netzen verhaken. Aber um diesen kleinen Köder zu besorgen, müssen die Fischer ins Korallenriff gehen, um dann eben so kleine, so vielleicht 5, 6, 7 Zentimeter lange Fische aus dem Riff holen. Und das machen die teilweise in großen Mengen, indem sie so ein Netz über dem Korallenriff ausbreiten und dann eben nach oben ziehen, sodass der ganze kleine Schwarm dann an Deck landet. Und das Problem ist mittlerweile, dass es gar nicht mehr so viele gesunde Korallenriffe gibt, wo diese großen Mengen an Köderfischen existieren, sodass immer wieder auch selten besuchte Korallenriffe leer gefischt werden, nur um den Thunfisch aus dem Wasser zu ziehen. Und das macht das ganze Problem natürlich nicht einfacher. Das heißt, die schädigen einerseits die kleinen Riffe im Korallenriff, andererseits eben auch die Mengen an Thunfisch, die nur vor der Küste existieren.
Hängt natürlich auch mit dem weltweiten Fischkonsum zusammen. Ja. Der ist inzwischen gestiegen auf 20 Kilo pro Kopf im Jahr. Oh. Wie viel Sorgen macht Ihnen das?
Sorgen muss das nicht nur mir machen, sondern uns allen, weil einfach es gibt kaum mehr eine Fischpopulation auf der Erde, die irgendwie nachhaltig befischt werden kann, weil einfach überhaupt nicht mehr genug existieren. Wir müssen da auch gar nicht auf die Malediven schauen oder an irgendwelche großen Katastrophen, die vor Jahrzehnten passiert sind, irgendwo im Pazifischen Ozean, sondern direkt bei uns vor der Haustür. Mittlerweile ist die Fischquote bei uns, die Fischfangquote, fast auf null zurückgegangen, weil einfach kaum mehr Fischpopulationen existieren, die man noch leer fischen kann. Und es ist immer das gleiche Problem. Die Wissenschaftler haben vor 15 Jahren angefangen, die Quoten oder zu fordern, dass die Quoten reduziert werden. Die Fischer haben gesagt, es gibt noch genügend Fische. Und die Politiker haben natürlich gesagt, ja, die Fischer, die wollen wir noch als Wahlbevölkerung behalten, sodass dann nichts passiert ist. Und wie immer ist es dann so weit gekommen, dass man sagen kann, ja, jetzt gibt's halt keine Fische mehr. Wir waren vor 15 Jahren schon zu dumm. Machen wir es beim nächsten Mal anders. Aber das nächste Mal wird es irgendwann nicht mehr geben.
Wie halten Sie es? Essen Sie Fisch?
Ich esse nur noch Fisch an Orten, wo ich weiß, ich habe den selber aus dem Wasser geholt oder eben von Fischern dort, die lokalen Fisch direkt aus dem Wasser holen, wie zum Beispiel in Norwegen. Da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, eben auch nachhaltig Fisch zu fangen. Aber hier Fisch zu kaufen, kann man ja mit gutem Gewissen fast gar nicht mehr tun, weil es einfach keine wirkliche nachhaltige Fischerei mehr gibt.
In wenigen Tagen haben Sie wieder Gelegenheit, eigenen Fisch zu fangen. Haben Sie Ihren Koffer schon gepackt?
Im Moment muss ich ihn wahrscheinlich erstmal wieder auspacken, weil ich jetzt gerade bei meinen Eltern war. Und dann packe ich ihn aber gar nicht so massiv groß, weil es erstmal in die Ostsee geht. Da brauche ich nur meine Tauchausrüstung für den Tag und dann können wir dort arbeiten. Aber es stehen schon wieder Projekte im Februar an nach Grönland. Da müssen wir uns gute Gedanken machen, wie wir da die Ausrüstung überhaupt hinbekommen.
Wenn es jetzt erstmal in die Ostsee geht, was steht da genau an?
Wir arbeiten mit unserer Forschungstauchgruppe Submaris gerade für den WWF, also für die Naturschutzorganisation, und holen sogenannte Geisternetze aus dem Wasser. Das sind verloren gegangene, abgerissene oder teilweise absichtlich über Bord geworfene Fischfanggeräte, die aber leider immer noch dort unten am Boden Fische fangen, weil sich immer noch Tiere dort verhaken können. Nicht nur Fische, sondern auch Seevögel, die dort abtauchen, oder eben auch Schweinswale im schlimmsten Fall. Und wir haben jetzt über die letzten 2 Jahre Methoden entwickelt, um die gut zu finden. Das ist das erste Problem. Dann muss man sie verifizieren. Das heißt, man muss runtertauchen, um zu sehen, ob das überhaupt ein Netz ist. Und dann kann man sie erst bergen. Und das ist ein sehr langwieriger, aufwendiger Prozess, den wir jetzt einfach so weit getrieben haben, dass wir sagen, wir haben jetzt in der Lübecker Bucht viele Netze wieder und können davon einige eben auch heben.
Geht es dabei ausschließlich darum, die Netze zu heben, oder werden Sie das auch fotografisch festhalten?
Das geht immer Hand in Hand bei unseren Arbeiten. Also viele Auftraggeber finden es super, wenn wir eben auch durchaus filmisch oder fotografisch tätig werden unter Wasser und dann eben auch das Ganze bebildern. Aber am Ende steht immer das Netz, was irgendwann nicht mehr im Wasser liegt, sondern stinkend an Land in einer Tüte, in einem großen Beutel, teilweise mehrere hundert Kilo schwer und dann entsorgt werden kann.
Ja, Sie sagen, Sie wollten früher mal Neurochirurg werden und inzwischen sammeln Sie Walkacke. So haben Sie es, glaube ich, ausgedrückt.
Ja, genau. Also,
da hat sich dann schon einiges verändert bei dem Berufswunsch. Und wasserscheu seien Sie auch, schreiben Sie auf Ihrer Homepage. Das glaubt Ihnen kein Mensch.
Das ist wunderbar. Das habe ich irgendwann mal reingeschrieben, weil ich gedacht habe, wie lange dauert es, bis mich irgendjemand mal im Fernsehen oder im Radio darauf anspricht. Das passiert jetzt ab und zu, deswegen.
Und Sie haben jetzt gerade Ihre Forschungsgruppe Submaris angesprochen. Die haben Sie gegründet mit 3 anderen Tauchern, glaube ich. Wie wichtig ist es, da auch selbstständig unterwegs zu sein? Sie arbeiten teilweise mit Universitäten, mit anderen Organisationen zusammen, aber eigene Projekte, wie wichtig sind die?
Es sind 4 andere Taucher, also insgesamt sind wir zu 5, genau. Und wir arbeiten einerseits für Ministerien oder eben auch für Landesämter für Natur- und Umweltschutz zum Beispiel oder eben auch für Naturschutzorganisationen, für Forschungsinstitute wie das GEOMAR oder das Alfred-Wegener-Institut. Das ist also eine wirklich große Bandbreite an Aufträgen, die wir bekommen, teilweise eben auch aus der freien Wirtschaft oder aus den Fernsehsendern. Das heißt, wir müssen aber immer unter Wasser arbeiten und das ist das Entscheidende. Wir können diesen Firmen immer sagen, wie lange braucht so ein Einsatz unter Wasser, was für eine Ausrüstung brauchen wir, wie viel kann das kosten, wenn ihr dort Leute hinunterschickt, sodass wir im Endeffekt den Institutionen auch Zeit und Geld sparen, weil wir uns da in den letzten 10 Jahren einfach sehr, sehr viel Erfahrung angetaucht haben.
Die Planung ist ja ganz wichtig. Jetzt für das nächste Projekt in der Ostsee, wie viel Planung stand da jetzt im Vorfeld an?
Die Planung, die begann schon tatsächlich vor einem Jahr, wo wir zum ersten Mal mit so einem großen sogenannten Sidescan-Sonar den Meeresboden abgefahren haben und einfach herausgefunden haben, wo diese Netze liegen könnten. Das sind sogenannte Verdachtspositionen. Da sieht man irgendwas am Meeresboden, was vielleicht wie eine Leine aussieht oder wie ein großer Ballen von irgendwas. Aber dann muss man erstmal hinuntertauchen und zu sehen, ob das tatsächlich überhaupt ein Netz ist. Also die eigentliche Vorarbeit beginnt immer schon Jahre davor vermutlich. Jetzt der eigentliche Tauchgang, da packe ich am Vorabend meine Tauchsachen zusammen. Meine Kollegen in Kiel füllen mir dankenderweise die Flasche, weil ich mittlerweile in Hamburg wohne. Und dann treffen wir uns dort an unserem Boot, was in Neustadt an der Ostsee liegt. Und dann fahren wir einen Tag raus, frieren ordentlich wahrscheinlich, trinken ein bisschen heißen Tee und bergen diese Netze aus dem Wasser.
Dann alles Gute für die Expedition und danke für die spannenden Einblicke.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.